Leute gleich wieder aufstehen werden, aber nicht sofort. Ja? Heute, ich will euch schonen ein bisschen. Ja, wir haben gerade ein wunderbares Zeugnis, einen Glaubensbericht gehört von Levent. Und ja, das denken sich vielleicht manche, die schon seit zig Jahren Christen sind. Ach Mensch, bei mir war das alles so unspektakulär. Ich hätte mir auch gewünscht, dass Gott mich so richtig rauszieht aus seiner Finsternis. Ich kann euch nur sagen, seid froh. Wenn Gott euch Schritt für Schritt vielleicht durch ein frommes Elternhaus in ein Leben mit ihm geführt hat. Das kann man nur schätzen, wenn man was anderes erlebt hat. Nun, bei Levent hat es angefangen mit 14, dass es immer schlimmer wurde. Ich muss euch zu meiner Person sagen, bei mir hat es aufgehört mit 14. Hallo, fragt man sich. Ja, genau das gab es bei mir. Unbeherrschtheit. Ich war, ein Schlawiner ist eigentlich ein Kompliment. Ich war ein Rabauke. Ich habe mich sowas von geschlagen mit anderen. Ich habe geraucht 40 Zigaretten pro Tag. Mit 14. Ich habe Alkohol getrunken, alles Mögliche. Und ich ließ mich zweimal bitten, wenn ich provoziert wurde, einem so richtig Und dann die Beine in die Hand und weg. Ich konnte gut abschätzen, wer stärker ist als ich. Aber ich ließ mich nicht irgendwie verspotten oder ähnliches. Mit 14 Jahren hat mich Gott durch einen Unfall verändert. Als ob eine Weiche umgelegt worden wäre. In der Schule ich war immer ausreichend, aber ich konnte viel besser sein. Aber ab diesem Zeitpunkt habe ich von heute auf morgen aufgehört zu fluchen, zu rauchen, kein Alkohol, überhaupt nicht. Ich habe seitdem niemanden geschlagen und ich habe nicht geklaut oder betrogen und so richtig belogen, was ich gerne vorher gemacht habe. Kaum zu glauben, aber so war es. Mit 14, wenn ich das sage, mit 14 habe ich aufgehört zu rauchen, dann sagen die Leute, der hat vielleicht so ein bisschen gezogen und probiert. Nein, es war richtig extrem. Und ich war beherrscht. Ich war beherrscht. Und das war Gottes Gnade. Man muss sich vor Augen führen, das war in einer katholischen, homogenen Gesellschaft. Meine Eltern haben mir viel Freiheit gegeben. Sie waren auch sehr lieb. Wenn ich das vergleiche mit anderen Familien, da hatte ich super, ein Eldorado für einen Jungen. Und sie haben mich auch dann nicht gehindert, ich habe mich auch nicht hindern lassen, was zu machen. Auch was meinen weiteren beruflichen Weg geht, was auch immer. Aber dieses Erlebnis mit 14 Jahren, das war meine erste Bekehrung. Ich fing an zu beten, auch in der Bibel zu lesen. Ich ging in die Kirche. Und zwar nicht, weil ich musste, sondern weil ich es wollte. Und ab diesem Zeitpunkt habe ich alles, was möglich war, aus der katholischen Kirche rausgeholt. Bis ich da mit 21 festgestellt habe, da ist was faul. Und mit 30 habe ich diese Religion, die Menschen knechtet, verlassen. Gott hat mich auf Raten zu sich gezogen. Und ich bin ihm heute dafür dankbar, sonst würde ich nicht hier stehen. So gnädig kann Gott sein und so unterschiedlich handelt er mit uns. Ob einer mit 14 zum lebendigen Glauben kommt, mit 30 oder mit 75 oder 82, das ist nicht entscheidend. Hauptsache, man kommt zu diesem Gott, der einen zieht. Und da kann man nur Gott loben und preisen dafür. Das verspricht er uns in der Bibel und das tut er. Nun, heute haben wir ein Thema, das vielleicht vielen gar nichts mehr sagt. Ich will damit eine Predigtreihe beginnen über die Grundlagen christlichen Glaubens. Da werde ich 4 Predigten halten, zuerst zumindest, und dann schauen wir weiter. Was bedeutet Heiligung? Um diese Frage zu beantworten, werde ich ein paar Bibelstellen euch lesen, für die erste Bibelstelle bitte ich euch noch einmal aufzustehen und ich hoffe, ihr konntet euch ein bisschen erholen. Ich lese aus Römer 9, die Verse 20 bis 26. Was bildest du dir ein? Du bist ein Mensch und willst anfangen, mit Gott zu streiten? Sagt etwa ein Gefäß zu dem, der es geformt hat, warum hast du mich so gemacht, wie ich bin? Hat der Töpfer nicht das Recht, über den Ton zu verfügen und aus ein und derselben Masse zwei verschiedene Gefäße zu machen, eines für einen ehrenvollen Zweck und eines für einen weniger ehrenvollen Zweck? Und was sagst du dazu, dass Gott die gewissermaßen als Gefäße seines Zorns für das Verderben bereitgestellt sind, bisher mit so großer Geduld getragen hat? Er will zwar, dass man an ihnen die Auswirkungen seines Zorns sieht und seine Macht erkennt. Andererseits will er aber auch, dass man erkennt, in welch reichem Maß er seine Herrlichkeit den Gefäßen seines Erbarmens schenkt, uns, für die er diese Herrlichkeit vorbereitet hat. Er hat uns dazu bestimmt, an ihr teilzuhaben und hat uns auch berufen, nicht nur aus dem jüdischen Volk, sondern auch aus den anderen Völkern, wie er es im Buch des Propheten Hosea sagt, ich werde die mein Volk nennen, die nicht mein Volk waren. Ich werde die meine geliebte Frau nennen, die bisher ungeliebt war. Gerade dort, wo zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht Gottes Volk, werden sie Söhne und Töchter des lebendigen Gottes genannt werden. Himmlischer Vater, was für ein schwieriger Text. Aber das ist dein Wort. Wir bitten dich, dass du uns dieses Wort und überhaupt dein Wort immer wieder begreiflich machst durch deinen Heiligen Geist, damit dein Wort dazu dient, uns in unseren Charakteren, in der Persönlichkeit zu verändern. Herr, trage heute dazu teil, dass wir verändert nach Hause gehen können durch deinen Sohn Jesus Christus. Amen. Wir setzen uns wieder. Vier kurze Fragen. Was bedeutet Heiligung in der Bibel? Warum hat uns Gott überhaupt gerettet? Die dritte Frage, warum brauchen wir als Christen Heiligung? Und die letzte, wie wird Heiligung in unserem Leben eigentlich sichtbar? Das erste, was bedeutet Heiligung in der Bibel? Die Heiligung beschreibt eigentlich, warum wir gerettet worden sind, die noch hier leben. Sie zeigt uns auch das Ziel unseres Lebens hier, aber auch in der Ewigkeit. In der Bibel finden wir das Wort heilig öfter, an vielen Stellen im Alten und im Neuen Testament. Ein paar Beispiele. Im Alten Testament finden wir zum Beispiel das hebräische Wort Kadosch und das bedeutet zum einen aussondern und das ist passiv gemeint. Ich sondere was aus oder Gott sondert was aus oder für etwas bestimmen, für einen bestimmten Zweck. Das ist aktiv. Ein Beispiel aus dem 2. Mosebuch, da lesen wir, mache auch den Söhnen Aarons Leibröcke und fertige für sie Gürtel an, und mache ihnen hohe Kopfbedeckungen zur Ehre und zur Zierde. Und du sollst sie deinem Bruder Aaron anlegen und auch seinen Söhnen und sie salben und ihre Hände fühlen und sich heiligen. Luther übersetzt weihen, dass sie mir als Priester dienen. Es geht also in diesem Text um Aarons Söhne. Sie wurden ausgesondert, sozusagen herausgeholt aus den Israeliten, damit sie als Priester Gott im Tempel dienen. Passiv und dann zu einem aktiven Dienst. Ohne ihr Zutun hat Gott sie ausgesondert, damit sie ihm dienen in einem besonderen Dienst. Ein zweiter Text wäre im 1. Könige, Kapitel 8. Da lesen wir dort: Und als alle Ältesten Israels kamen, hoben die Priester die Lade des Herrn auf und brachen sie hinauf, dazu die Stiftshütte oder Zelt der Begegnung und alles Gerät des Heiligtums, das in der Stiftshütte war. Das taten die Priester und Leviten. Na, merken wir hier, vorher ging es um Personen, um Menschen. Und hier geht es um Gegenstände. Das praktiziert heute die Heilige, nicht die Heilige, sondern die katholische Kirche. Entschuldigung. Sagt das nicht weiter, sonst werden sie einfach sich zu sehr freuen. Sie haben aber keinen Grund, das werde ich gleich beweisen. Auf jeden Fall, es geht hier um heilige Gegenstände, die ausgesondert wurden, also passiv, das und das, das wird nicht mehr dafür, kein Hundenapf, nicht mehr, sondern daraus wird ein Gefäß für den Tempel. Und das wird verwendet nur im Tempel, ausgesondert, damit diese Gegenstände in den Geschehnissen und Gottesdiensten des Tempels verwendet werden. Für nichts anderes. Also passiv und aktiv. Menschen und Gegenstände. Als heilig erklärt. Man kann auch sagen, Gott geweiht. Auch das Neue Testament kennt den Begriff heilig oder heilige. Und das griechische Wort dafür ist hagizo. Es kommt von Hagios. Hagia Sophia, sagt euch das was? Ja. Das ist nämlich eine frühere Kathedrale, jetzt ein Museum. Eigentlich hat der türkische Präsident es wieder zu einem Moschee umgewandelt. Heilige Sophia. Ja. Das bedeutet hier, dieses Wort Hagazu, heraustrennen für einen bestimmten Dienst. Und an vielen Stellen im Neuen Testament wird diese Bedeutung sichtbar. Diejenigen, die an Jesus Christus glauben, sind heilig, weil Gott hat sie ausgesondert, herausberufen, herausgeholt aus der Masse der Menschen. Okay? Herausberufen. Und zweitens, diese herausgerufenen Menschen sollen sich heiligen, also ein aktives Leben führen, das dem entspricht, was dieser Gott möchte. Okay? Passiv, Gott hat's gemacht. Aktiv ist unsere Antwort darauf in unserem Leben. Warum hat uns Gott eigentlich gerettet, wäre die Frage. Das kann schon uns einen oder manchen Menschen Kopfzerbrechen bereiten. Von vielen Kanzeln hören wir heutzutage solche Sprüche: Gott hat sich so in die Menschen verliebt, er konnte nicht anders. Oder: Du warst es Gott wert, dass Christus am Kreuz für dich starb. Nichts davon ist wahr. Das ist dummes Zeug. Diese Aussagen zeugen nur von menschlichem Egoismus. Da stellt sich der Mensch oder wird gestellt in die Mitte, ins Zentrum. Und das vermittelt ein falsches Bild von Gott. Warum? Erstens, sie sagen nichts von der Souveränität Gottes. Gott selbst entscheidet, wen er und wie er ihn rausholt, herausberuft. Das ist das Erste. Und diese Aussagen sagen auch nichts von dem geistlichen Tod eines Menschen, der Sünde unterworfen ist. Und ohne Gottes Hilfe, ohne Gottes Ziehen, ohne Einwirkung des Heiligen Geistes kann er gar nicht aus diesem Zustand der Verlorenheit herauskommen. Von wegen, du warst es Gott wert. Warum hat uns Gott also gerettet? Die Bibel gibt uns darauf viele gute und klare Antworten. Wir haben vorher schon den Text gehört aus Römer 9. Und noch zwei Verse davon als Erinnerung. Andererseits will er also Gott, aber auch, dass man erkennt, in welch reichen Maß er seine Herrlichkeit den Gefäßen seines Erbarmens schenkt uns, für die er diese Herrlichkeit vorbereitet hat. Er hat uns dazu bestimmt, an ihr, an dieser Herrlichkeit Gottes, teilzuhaben. Also nochmal auf gut Deutsch. Er hat uns, und wir werden hier als Gefäße seines Erbarmens genannt. Das finde ich wunderschön. Gefäße seines Erbarmens. Denken wir an das Alte Testament, an die Gegenstände. Wir werden hier wie ein Gefäß dargestellt. Etwas, was Gott getan hat und hat sein Erbarmen, seine Barmherzigkeit da hineingegossen sozusagen. Er schenkt uns das, weil, dass wir als seine Gefäße an seiner Herrlichkeit teilhaben können, schon jetzt. Aber so richtig, aber wirklich richtig, in Ewigkeit. Das wäre doch schön, wenn wir uns mal anreden würden. Lieber Bruder, so und so, oder Schwester, du Gefäß Gottes Erbarmens. Na gut, das wäre vielleicht für die Außenstehenden ein bisschen unverständlich, aber ihr wisst, was ich meine. Das würde einfach beschreiben, was wir Gott zu verdanken haben. Er hat einen herausgerufen, wie ein Gefäß, und gesagt, und darin wird jetzt alles zu meiner Ehre geschehen. Da wird ein Leben geführt. Das ist so wie, als ob man in ein Gefäß Weihrauch gegeben hätte und das duftet hier wie im Alten Testament zur Ehre Gottes als Symbol der Gebete. Ja, Gefäße Gottes Erbarmens. Gott hat uns also gerettet und dabei verfolgte er drei Ziele. Er hat das zu seiner Ehre getan. Er musste es nicht tun. Er hat das auch für seine Ziele gemacht. Er wollte nämlich drittens seinen Plan verwirklichen. Und sein Plan war es, die gefallene Menschheit, Menschheit, die in der Sünde verhaftet sind, eine Rettung zu schenken. Das musste er gar nicht. Das hat er aus Liebe getan. Unsere Errettung geschah, um der Welt Gottes Herrlichkeit und Gnade zu zeigen. Auch durch dich und mich. Gott möchte der Welt seine Herrlichkeit und Gnade zeigen. Das hört sich ganz toll an. Da kriegen wir so eine Brust. Wir werden stolz. Fühlen uns geehrt. Gottes Gnade ist so groß, dass er sogar mich zu einem Gefäß seines Erbarmens gemacht hat. Zu seiner Ehre. Damit in der Welt seine Herrlichkeit sichtbar wird. Wir sind also Gefäße seiner Barmherzigkeit, weil er uns zur Herrlichkeit berufen hat, zur Herrlichkeit eines neuen Lebens. Und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Zur Herrlichkeit eines neuen Lebens. Wir haben das von Levent hier gehört. Wie herrlich war das nachher im Vergleich zu dem vorher? Und das haben vielleicht manche von uns auch so erlebt. Wie herrlich war das nachher, nachdem wir Jesus Christus kennengelernt haben, im Vergleich zu dem vorher? Kein Vergleich. Viele Gründe zur Dankbarkeit. Und Gott zeigt uns diese vier Aspekte. Und das sind die Grundlagen unseres christlichen Glaubens. Vergebung. Er vergibt uns unsere Sünde. Warum? Weil Jesus am Kreuz gestorben ist für uns. Zur Vergebung dieser Sünden. Er hat gesündet diese Sünden. Er hat uns Gerechtigkeit geschenkt, zugeschrieben. Dann hat er uns auch durch Jesu Gehorsam, der unseretwegen auf diese Erde kam, er hat uns zu sich gezogen, hat uns den Glauben geschenkt, die Umkehr und neues Leben. Und er hat uns als Gottes Kinder adoptiert sozusagen. Diese Gotteskindschaft ist ein Geschenk. Und die Konsequenz von all diesen dreien vorher ist die Heiligung. Es ist ein Leben zur Ehre Gottes. Eigentlich wollte ich diese Predigt als vierte Predigt halten, aber ich habe das dann doch umgedreht. Aber ihr könnt das zuordnen jetzt. Wenn es so ist, Warum brauchen wir diese Heiligung, wenn wir das bis jetzt noch nicht verstanden haben? Warum brauchen Christen, warum brauchst du, wenn du Christ bist, warum brauche ich Heiligung in meinem Leben? Wenn wir durch den Glauben erlöst sind, dann ist das alles? Ja, das ist schon Grund zur Dankbarkeit. Das ist wunderbar. Aber die Bibel sagt an keiner Stelle, dass wir keine Heiligung brauchen. Dass durch unser Leben die Herrlichkeit und Ehre Gottes sich zeigt. Denn die Heiligung, die Vervollkommnung, sage ich das mal so, unseres Lebens, sollte durch den Heiligen Geist bei uns geschehen. Und das ist die Konsequenz eines Lebens aus dem Geist Gottes. Das ist es. Die Konsequenz des Lebens aus dem Geist Gottes. Im ersten Petrusbrief lesen wir, das ist eigentlich ein Zitat aus dem dritten Mosebuch zum Teil, denn er hat selbst gesagt, ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Das ist noch eine dritte Stelle zu den zwei, die uns Christoph zu Beginn zitiert hat. Denn er hat selbst gesagt, ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Dieses Abbilden, wie das Strahlen der Herrlichkeit Gottes. Der wahre Grund unserer Heiligung ist Gott selbst. Gott selbst, weil er heilig ist. Meine Lieben, als erlöste Kinder Gottes haben wir kein Recht, unser altes Leben zu führen. Sonst ist da was vollkommen falsch gelaufen. Als erlöste Kinder Gottes haben wir kein Recht, unser altes Leben zu leben. Aber das ist oft unser Problem. Vielleicht kommen wir zum Glauben, vielleicht werden wir Christen oder wir werden getauft. Die Reihenfolge wird oft vertauscht oder ausgelassen, wie auch immer. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich bin schon alt genug und auch lange genug als Pastor. Alles passiert. Warum ist das so? Gott hat uns gerettet. Aber er hat uns nicht vollkommen gemacht. Gott hat uns gerettet, aber wir sind nicht immun gegen die Sünde. Wir werden mit dieser Sünde unser Leben lang, auch wenn wir sehr intensiv und treu mit Gott leben, zu tun haben. Gott hat uns durch Jesus Christus erlöst. Er hat uns von der Herrschaft der Sünde befreit. Das wissen wir. Das bedeutet aber nicht, wir werden als Christen sündlos. Und ich glaube, da sitzt hier keiner, der behaupten würde, Christen sind sündlos. Da würde ich da ein paar Adressen einem geben, damit er sich dann beraten lässt. Ja, wir behalten doch unsere menschliche Natur. Und deshalb tendieren wir zur Sünde. Da wir unter ihrem Einfluss immer noch stehen, die umgibt uns auch in unserer Umwelt, brauchen wir die Heiligung mit Hilfe des Heiligen Geistes. Was ist nochmal diese Heiligung? Heiligung ist ein gnädiges und andauerndes Wirken des Heiligen Geistes in einem, der Christ geworden ist. In einem erlösten Sünder, damit er oder sie als Gottes Kind befreit und erneuert von Tag zu Tag leben kann. Das ist Gottes Plan und das möchte er an seinen Kindern verwirklichen. Es ist ein Prozess und die Erwartung, wenn du Christ wirst, ändert sich alles auf einmal. Okay, wir haben es gehört, das kann passieren, dass sich sehr viel ändert im Leben eines Menschen, wenn er Christ wird. Aber das ist sehr individuell. Diese Prozesse verlaufen mit unterschiedlicher Geschwindigkeit, mit unterschiedlicher Intensität. Und sie geschehen manchmal so auf Raten oder in Etappen. Ich habe das so erlebt, solche Etappen, wo auf einen Schlag habe ich so einen quantitativen Sprung gemacht mit Gottes Hilfe, wo ich wieder eine neue Erkenntnis bekommen habe und habe mich hinterher gefragt, hä? Warum habe ich das vorher nicht verstanden? Warum hat mich das vorher nicht erreicht? Aber so ist es. Hier ist ein Unterschied zwischen einer Religion und dem christlichen Glauben. Denn die Religion, auch die katholische Religion, denn das ist für mich kein christlicher, lebendiger Glaube, lehrt, du musst dies und das und vielleicht noch das und wenn du das gemacht haben, hast, dann noch das tun, dann wirst du vielleicht errettet. Religion gibt uns keine Glaubensgewissheit. Überhaupt nicht. Sondern wir sind wie in der Schwebe. Wir sind unsicher, verunsichert, verängstigt. Selbst auf dem Sterbebett habe ich Menschen erlebt, die mich gefragt haben, ich weiß nicht, ob das alles reicht, was ich getan habe. Ja, es kommt auf den Glauben an und was aus diesem Glauben herauskommt. Gottes Absicht ist nicht, dass wir als diejenigen, die Christen geworden sind, in ständige Angst leben. Nein, Christus ist für uns gestorben, damit wir Frieden haben. Und in diesem Frieden, aus Gottes Geist, aus Gottes Kraft, als Christen leben. Er erlöst mich, er erlöst dich, um dich durch den Heiligen Geist zu reinigen und zu heiligen, um uns so auf das Leben in der Herrlichkeit Gottes in Ewigkeit vorzubereiten. Das ist die Reihenfolge und nicht umgekehrt. Ich habe ein Beispiel mitgebracht. Vielleicht können wir damit das besser verstehen. Wie zieht man in ein neues Haus um? Angenommen, du wohnst in einer Wohnung. Ja, in einem Mehrfamilienhaus mit, sage ich mal so, 20 Mietparteien. Hast eine 2- oder 3-Zimmer-Wohnung. Und manche haben 4, alles vollgestopft mit verschiedenen Zeug. Und auf einmal, sagen wir mal so, du hast ein Haus gewonnen. Es wird für dich gebaut. Ich habe so ein bescheidenes ausgesucht, damit da jemand nicht jetzt vielleicht verrückt spielt. Aber sogar so bescheidenes Häuschen hast du gewonnen. Und das heißt für dich, jetzt musst du in das neue Haus umziehen. Es ist sehr spannend. Ich weiß nicht, ob welche von euch schon umgezogen sind. Wir sind, glaube ich, 11-mal oder sowas umgezogen in unserem Leben als Familie. Da weiß ich, was es bedeutet. Auf jeden Fall, eins steht fest. Du kannst nicht alles mitnehmen. Zweitens, es passt nicht alles in das neue Haus. Nehmen wir eine Einbauküche. Da haben wir schon ein Riesenproblem. Und das heißt, man macht eine Liste und geht durch die Zimmer und sagt, das brauche ich nicht, das passt nicht und so weiter. Das kommt weg, das werde ich verschenken und so weiter und so fort. Ja, manches stellst du fest, das ist absolut unnötig. Warum habe ich 3 Toaster gehabt? Ja? Und davon gehen 2 nicht. Ja, oder vielleicht alle 3. Ich weiß, dieses Beispiel hinkt ein bisschen, aber die Heiligung kann man so ein bisschen damit vergleichen. Gott hat uns erlöst. Er hat uns neues Leben geschenkt mit Jesus. Das ist sowas wie ein neues Lebenshaus. Wir können mit dem verrumpelten alten Wohnung ausziehen. Oder aus einem anderen Haus vielleicht, wie auch immer. Aber dieses Haus, das neue Leben, wurde auf festem Fundament gebaut. Gott hat uns zu sich gezogen, hat uns die Umkehr, die Neugeburt geschenkt, damit wir uns wirklich über das neue Leben mit Jesus freuen können. Und was macht man da? Da entfernt man aus dem alten Leben oder Dinge des alten Lebens, weil sie nicht mehr passen. Das ist nicht mehr kompatibel. Vorher schön geklaut, jetzt geht das nicht. Betrogen, überheblich, eifersüchtig, neidisch, was auch immer. Das müssen nicht immer so ganz dicke Kamele sein. Aber man stellt fest, das passt nicht zu einem neuen Leben mit Jesus. Ich muss mich von Verhaltensweisen, von Gewohnheiten trennen. Ja, ich habe nur 3 Flaschen Wodka, Wodka vielleicht nicht, aber Bier am Tag getrunken. Oder wie ich 40 Zigaretten am Tag früher. Ja? Und so weiter und so fort. Überleg's dir. Ist das nicht eine Gefangenschaft? Bist du nicht Sklave von manchen Dingen? Und da macht uns Gott klar, nach und nach durch sein Wort, wovon wir uns nach und nach manchmal sofort trennen sollen. Und ich sag's euch, eine schnelle Trennung ist manchmal viel besser, als wenn man sich das 100-mal überlegt. Ach, ich ziehe noch mal an der Zigarette. Oder dann ziehe ich jeden Tag einmal weniger an der Zigarette. Hallo, in 40 Jahren raucht er immer noch. Ja? Also, so kann man das auf alles andere übertragen. Ist es einfach, sich von Dingen zu trennen, die wir uns zig Jahre angewöhnt haben? Nein. Es ist oft furchtbar schwer. Und wir erleiden dabei Rückfälle. Auch wenn uns der Verstand und das neue Denken, die uns geschenkt wurde, wird etwas anderes sagt. Die alten Gewohnheiten und Sünden, unsere Neigung der menschlichen Natur zur Sünde bewirken, dass wir das Alte oft lassen und uns doch nicht verändern. Wir wollen es zwar, aber wenn es darauf ankommt, sagt man, ach, so schlimm ist es auch nicht. Und dann geben wir der Versuchung nach. Ein solches Leben in so einem Hin- und Herziehen ist nicht einfach. Aber es gehört zum Leben mancher Christen. Und wisst ihr was? Da seid ihr nicht alleine. Da sind wir nicht alleine. Wir haben prominente Beispiele aus der Bibel. Und ein solches Beispiel wurde schon erwähnt von dem Apostel Paulus, der diesen Prozess der Heiligung beschreibt. Und er spricht von vielen Überbleibseln seiner alten Natur. Er hat viele Kämpfe auszufechten. In Römer 7 lesen wir das. Und da wird die Heiligung sichtbar. Wenn der Kampf stattfindet, wenn wir mit Sünde immer wieder ankämpfen müssen, aber wir kämpfen, und nicht irgendwie ein Friedensvertrag nach dem Motto, ich mache es ein bisschen davon und dann kriege ich Ruhe. Nein, wenn wir kämpfen, bedeutet, wir sind auf dem Weg der Heiligung. Und das ist eigentlich eine Begleiterscheinung davon. Paulus schreibt, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Also die Neigung zu Sünde wohnt dort. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Sagt mal, Paulus, der Apostel, war er gerettet? Ja, also ich hätte da so eine Antwort hören wollen. Natürlich war er gerettet. Er war doch Apostel. Durch ihn sind abertausende Menschen zum Glauben gekommen. Und dieser Apostel schreibt solche Sätze? Ja. Das, was er hier schreibt, klingt sehr menschlich. Und da können wir uns vielleicht wiederfinden. Ich zumindest. Er schreibt auch an anderen Stellen von sich was anderes. Galater 1, könnt ihr zu Hause lesen. Da sagt er, ja, ich bin der auserwählte Apostel Gottes. Ich verkündige das Evangelium. Ich bin durch Jesus Christus, durch den himmlischen Vater berufen, diesen Dienst zu tun. Er sieht sich wirklich als den Auserwählten herausberufen für einen Dienst des Apostels. Und er bezeugt auch in Römer 8 zum Beispiel, er ist in das Buch des Lammes eingetragen. Er hat die Heilsgewissheit. Nichts kann mich trennen von der Liebe Christi, schreibt er in diesem gleichen 8. Kapitel. Keine Schwierigkeiten, keine Kraft, keine Macht. Und trotzdem schreibt er hier, dass ihm immer noch die irdische Wirklichkeit zu schaffen macht. Versteht ihr das, was ich damit sagen möchte? auch die Glaubenshelden haben zu kämpfen. Das ist nicht nur für die ganz Kleinen da irgendwo, sondern für alle. Auch für den Apostel Paulus. Diese Wirklichkeit ist unsere menschliche Natur, die den Einflüssen der Umgebung ausgesetzt ist. Warum schreibt das der Apostel Paulus? Weil der Heilige Geist, der in ihm wohnt, ihn ständig lenkt. Und er kann der Sünde immer wieder Nein sagen. Er kann der Sünde immer wieder neu sterben und sagen, nein, das mache ich nicht. Der Heilige Geist sagt ihm Nein. So darfst du nicht mehr denken, nicht mehr so reden und schon gar nicht so handeln. Das gehört sich doch nicht wie einen neugeborenen Christen und schon gar nicht wie so einen großen Apostel. Und er sagt auch zu mir und zu dir heute, wenn die Christen sind. Manchmal merken wir, wir haben zwar die Anleitung zum Guten, die Erkenntnisse, aber es fehlt uns manchmal an Entschlossenheit. Vielleicht ist der gute Wille da, aber die Entschlossenheit fehlt. Paulus schreibt damit, aus mir heraus kann ich Gott nicht gehorchen. Ohne Gottes Hilfe schaffe ich das nicht. Und das schafft keiner von uns ohne Gottes Hilfe. Wir leben als Christen aus Gottes Kraft. Aber daran müssen wir uns immer wieder erinnern, dass wir nur aus Gottes Kraft das schaffen können. Wir sind berufen zu einem Kampf als Christen. Und das wird auch an vielen anderen Stellen in der Bibel genauestens beschrieben. Der Apostel Paulus war manchmal so fix und fertig mit sich selbst und mit der ganzen Welt, dass er sich gewünscht hat, von diesem ganz irdischen Leib befreit zu werden. Und er hat auch an Krankheiten zu knabbern gehabt, wie viele von uns. Und er würde sich wünschen, möglichst heute noch beim Herrn zu sein. Aber Herr, wenn du möchtest, dann bleibe ich noch hier. Er wusste noch, er hat Aufgaben. Es ist noch nicht die Zeit, dass Gott ihn abrufen würde. Dieser Kampf hat ihn manchmal zermürbt. Und es wäre ihm lieber, dass er davon befreit worden wäre. Das wurde in sein Herz geschrieben, dass er als Christ weiterleben sollte. Aber die sündige Natur lauert. Und er hat einmal auch gesagt, er hat geklagt, zu Gott gerufen, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. So diene ich selbst nun mit der Gesinnung dem neuen Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. Dieser Zwiespalt. Auf der einen Seite jammerte Gott, ich elender Mensch, wer wird mich befreien? Auf der anderen Seite, nachdem er einen Kampf vielleicht ausgefochten hat, Gott sei die Ehre, er hat mir die Kraft wieder dazu gegeben. Paulus versteht die menschliche Natur. Solange er in diesem Körper lebte, hatte er solche Probleme. Und was will uns Paulus damit zeigen? Wir werden damit belehrt, dass wir in unserem irdischen Körper nie einen Zustand der Vollkommenheit und Sündlosigkeit erreichen werden. Und dieser Text sagt uns auch, dass wir aus uns heraus unser Leben nicht heiligen können. Das passiert nur im Duett sozusagen mit Gottes Hilfe, wenn Gott mit seiner Kraft an unserer Seite ist. Die Bibel lehrt uns, dass die Überbleibsel unserer Verdorbenheit durch Sünde pausenlos unsere Natur belasten. Sie versuchen, in einem erlösten Menschen einen dauerhaften Kampf zwischen Geist und Fleisch vom Neuen zu entzünden. Meine Lieben, Gott möchte uns heute sagen, dass die Heiligung wird in unserem Leben dadurch sichtbar, dass wir uns in diesem Kampf befinden. dass wir nicht aufgegeben haben als Christen. Und dass wir uns nicht aufgeben, sondern jeden Tag darum kämpfen, ein Gott hingegebenes Leben zu führen. Aus seiner Kraft. Und ich wünsche uns allen, dass wir das auch schaffen. Und dass wir uns dabei gegenseitig unterstützen. Das ist ein Leben in der Heiligung. Heilig werden Christen zwar im Neuen Testament genannt, weil sie herausgerufen wurden aus der Masse der Menschheit. Aber zu Heiligen haben sie ihr Leben. Ja? Das haben manche falsch verstanden. Darauf will ich nicht mehr eingehen. Nochmal zusammenfassend. Gott beruft Menschen aus der Welt heraus, damit sie ein Leben zu seiner Ehre führen. Passiv herausberufen und aktiv ein Leben zu Gottes Ehre zu führen. Gott will durch uns seine Herrlichkeit zeigen. Durch diejenigen, die gerettet worden sind. Und wir brauchen Heiligung, um als befreite, erneuerte Menschen zu leben. Und diese Heiligung wird in unserem Leben, will in unserem Leben sichtbar sein. Dass die Veränderung auch sichtbar wird. Dass wir uns das nicht nur einbilden oder einreden und den anderen, sondern dass man es sehen kann. Erst dann ist das zeugnishaft, glaubwürdig, überzeugend für die Menschen um uns herum. Ich möchte beten und zu diesem Gebet und zum nachfolgenden Lied stehen wir nochmal auf. Himmlischer Vater, wir danken dir für das Geschenk der Errettung. Und wir danken dir dafür, dass du ein Gott bist, der uns in unserer menschlichen Natur realistisch ansieht. Du bist ein Gott, der uns aber nicht alleine lässt, sondern dass der uns die Kraft schenkt, als Kinder Gottes zu leben. Herr, wir bitten dich darum, dass wir von deinem Geist erfüllt leben und dass wir dadurch auch Zeugnis geben in diese Welt. Amen. Amen.